ARD. Unter dem Gras darüber. 19.
Bei Kriegsausbruch waren Anschläge, dass sich alle Leute, die über die deutsche Grenze nach Frankreich gekommen sind, sich im Stade de Colombes einfinden müssen mit einer Decke und Nahrungsmittel für 3 Tage. Da gab es die ersten Tage überhaupt nichts zu essen und kaum Wasser zu trinken. Und hygienische Vorrichtungen waren auch nicht auf Dauer eingerichtet für so viele Menschen. Also es waren wirklich ganz, ganz schlimme 10 Tage. Ja, die Frauen durften in Paris zurückbleiben. Das hat sich nur um männliche Emigranten gedreht, diese Maßnahme. Aber auch die Soldaten wussten auch nicht, ob sie uns als Freunde oder Feinde oder wie betrachten. Was sie klauen konnten, haben sie auch geklaut. Das nur nebenbei. Inzwischen haben auch Parlamentsmitglieder oder so angefragt, was mit uns im Stade de Colombes werden sollte. Da hieß es erst, ja, wer will, kann sich in die Fremdenlegion melden. Das haben einige, aber ganz, ganz wenige auch getan. Aber verschwindend wenige. Legionär, Fremdenlegionär war etwas Asoziales oder so ähnlich. Also wollte keiner was von wissen. Also nachdem die Verhältnisse im Stade de Colombes wirklich schon zum Himmel gestunken haben, wurde darüber nachgedacht, was man mit den Leuten tun soll. Sie wurden dann aufgeteilt in einzelne andere Lager. Und ich kam beispielsweise in ein Lager, ich weiß den Namen noch, Villemalard hieß das Lager. Das war nicht weit von Blois entfernt, in Mittelfrankreich. Das war ein Lager, das im Ersten Weltkrieg ein Gefangenenlager für deutsche Kriegsgefangene war. Dorthin wurden wir hingebracht und da untergebracht in ehemaligen Ställen und so weiter, auch unter sehr schlechten Konditionen. Und dann kam die Regierung Daladier-Renault mit dem Vorschlag raus, ja, die Immigranten, wenn sie wollen, können sich in die Fremdenlegion engagieren, nicht als gewöhnliche Fremdenlegionäre für 5 Jahre, sondern pour la durée de la guerre, also für Kriegsdauer, als eine Sonderart von Legionär. Und das haben sehr viele gemacht. Und ich auch, zu meinem großen Glück. Ein besonderer Anreiz für mich war zum Beispiel, dass diejenigen, die sich da engagiert haben, zunächst mal eingekleidet werden sollten und dann einen Urlaub, einen 14-tägigen Urlaub nach Paris bekommen, als französische Soldaten verkleidet. Also das war für mich auch ein sehr starker Anreiz. Und da bin ich der Ordnung halber gleich von Anfang an einen Monat länger geblieben, als ich dürfte, bin aber dann doch Anfang März oder so ähnlich auf den Weg nach Sidi Bel Abbès in Nordafrika gebracht wurde.
Wenn ich 1939 den Hitler hätte aufhängen können, hätte ich sofort getan, ja. Ich wusste ja schon viel eher als viele andere Menschen, dass es auf den Krieg zugeht. Ich war damals 36, 37 noch auf der Akademie und ich erinnere mich noch, wir waren da in Hörsäle von etwa 25 Soldaten zusammengefasst und erhielten mal einen Vortrag aus dem damaligen Ministerium, aus der Organisationsabteilung, wo uns also nun dargestellt wurde, ganz offen und ehrlich, wie die weitere Aufrüstung vonstatten gehen soll. Das hat uns doch alle miteinander ziemlich erschüttert, weil aus den Zahlen, die man da gehört hat, aus den Zeitschriften, Spannen, die da vorgesehen waren, erkennen konnte, dass es flugs auf einen Krieg zugeht und auf einen Angriffskrieg und dass gar nichts anderes mehr möglich ist. Wenn ich mir im Oktober eine sündteure Skiausrüstung kaufe, dann heißt das, dass ich im Winter Skilaufen werde. Wir wussten Bescheid und mussten unsere Pflicht tun. Ich war damals in Wiesbaden, hatte sehr viel mit Eisenbahntransporten zu tun. Ich hatte mit Schifffahrtstransporten zu tun. Ich hatte zu überwachen und jeweils den Ministerien zu melden, wie verschiedene Eisenbahnlinien verstärkt, wie verschiedene Straßen verbessert werden mussten, alles Richtung Westen. Und ich kannte gerade die Termine, wann es losgehen musste. Ich habe mich bloß einmal getäuscht, nämlich in der sogenannten Sudetenkrise, was ja schon im Jahr 1938 war, wo ja auch propagandistisch aufgeheizt wurde bis zum geht nicht mehr. Und wo ich dann in der Nacht vorher, habe ich meine Familie mit Kindermädchen nach München geschickt, ja. Weil ich mir nicht denken konnte, dass der Franzose nicht am nächsten Tag am Rhein ist, ne? Nun, das ging damals also nun an uns vorbei. Meine Frau hat auf die Weise noch Mussolini durch die Neuhauser Straße fahren sehen, und Führer natürlich auch, kam begeistert wieder. Und das nächste Jahr gab es dann kein Zurück mehr, ne? Inzwischen war ja der Westwall wesentlich verbessert worden, also diese große Festungslinie, die da der Hitler gebaut hat, an der saarländischen Grenze und so, sodass also mit einem unmittelbaren Feind erscheinen nicht zu rechnen war. Tja, war immer heimliche Opposition, hab meinen Mund gehalten, sobald mir das gelungen ist. Und im Übrigen war man damals noch als Wehrmachtangehöriger am besten aufgehoben. Konnte sich also nun am meisten Opposition leisten, wie kein anderer. Die Partei hatte damals keinerlei Zugriff auf militärische Belange. Wir konnten richtig frech sein, wir Soldaten, und haben das also auch ausgenutzt. Wir konnten untereinander Klartext reden und wussten ganz genau, keiner verpfeift den anderen.
Als ich am 27. August selber in der Schreibstube die Überschreibung vom Arbeitsdienst in die Wehrmacht vollzog, da wussten wir, dass Mobilmachung ist. Da war ja noch kein Krieg, aber Mobilmachung bedeutet ja, dass ein Krieg kommt. Und da war ich eigentlich voll gespannter Erwartung. Das heißt, meine Neugierde hat meine Angst überwogen. Und dazu kam, dass ich in dieser Zeit, obwohl nicht mehr hinter Hitler stehend, gedanklich meine ich, aber doch hinter dem Vaterland stand und in dieser Zeit immer noch jederzeit bereit war, für dieses Vaterland zu sterben. Diese Haltung, für das Vaterland zu kämpfen, zu sterben, ist mir eigentlich bis zum letzten Kriegstag geblieben.
Ich selber hatte ja keine Vorstellung, was Krieg bedeutete. Das heißt, ich wurde, glaube ich, an dem Tag des Kriegsausbruchs 13 Jahre alt. Aber so stark waren nicht meine patriotischen Gefühle, die mir eigentlich anerzogen waren, dass ich dann besonders freudig darauf reagiert hätte. Mag vielleicht daran liegen, dass meine Eltern auch sehr zurückhaltend reagierten. Die Leute waren doch verhältnismäßig zurückhaltend, obwohl in dieser Zeit, Ende der 30er Jahre, die Nazis fest im Sattel saßen und das Volk hinter sich hatten. Da gibt es gar keine Frage. Also das habe ich so fest in meiner Erinnerung. Ich kann mich an keinen Menschen erinnern in jener Zeit, der irgendwie Widerstand geleistet hätte oder auch nur zu erkennen gegeben hätte, dass er was gegen diese Regierung oder gegen diese Partei hätte. Aber die Kriegsbegeisterung war auch nicht da. Das kann man nicht sagen.
Ich bin nicht Soldat geworden, weil ich 120% Nazi war, sondern ich bin den Gesetzen, die damals Gültigkeit gehabt haben, gefolgt. Das heißt, ich war 1939 war ich mit meiner zweijährigen Dienstpflicht dran. Da gab's Gott sei Dank, sage ich ganz bewusst, gab's keine Kriegs- oder Wehrdienstverweigerung. Und das ist ja auch eine Einrichtung, die einmalig in der Welt ist. Ausgerechnet wir. Wehrdienst bedeutet, den jungen Menschen, den jungen Mann, auf die Eventualität des Verteidigungsfalls vorzubereiten. Und so hat man uns das auch. Denn als ich Soldat wurde, war ja die Wehrpflicht schon längst eingeführt. Wir sind ja auch nicht gefragt worden. Genauso wie in einer Demokratie im Endeffekt auch keiner gefragt wird. Wenn der Tag X kommt, marschierst du oder marschierst du nicht? Dann hat er zu marschieren. Der marschiert. Wieso, warum? Dahinter konnte doch die Masse der Soldaten und gar nicht dahinter gucken.
Das darf man nicht vergessen, dass wir damals ganz andere Ansichten über das meiste von dem hatten, was heute beinahe unerklärlich ist. An Tod und Vernichtung dachte damals kaum ein Jugendlicher. Und als dann 1939 der Krieg gegen Polen unter, wir wissen das jetzt, völlig fadenscheinigen Gründen losbrach, nur um dieses Land zu unterjochen, was wir damals natürlich nicht wussten, da meldete ich mich sofort freiwillig. Obwohl mein Vater strikt dagegen war, ich muss dazu betonen, dass mein Vater bis 1933 Stadtverordneter der Kommunistischen Partei in Frankfurt an der Oder war, obwohl wir mehrere Häuser und eine große Konditorei und Kaffee besaßen, ist er als Kommunist aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen. Trotzdem, ich glaubte es meinem Vater nicht. Ich war der Überzeugung, wie die meisten jungen Deutschen auf alle Fälle, dass wir ein Recht hätten, unseren Lebensraum zu erweitern. Es hieß ja damals, wir seien ein Volk ohne Raum, ohne Kolonien. Und zweitens war uns in der Schule erzählt worden, und zwar während meiner ganzen Schulzeit schon in der Weimarer Republik, dass wir 1918 um den Sieg nur betrogen wurden und wir uns dies jetzt alles, was uns damals genommen wurde, zurückholen müssten.
Also wenn Sie damals Frankreich mit Ihren Kolonien, die haben doch Tunis und Algier, Mensch, die haben doch den Gemüsegarten im Februar schon vor der Tür gehabt. Die Dänen, die haben doch zu leben gehabt, noch und noch. Engländer zu schweigen, die mit ihren Kolonien, die waren alle reich und noch und noch. Aber wir armen Hunde in Deutschland, wir haben da immer nur sehen müssen, dass wir gerade so unser Brötchen verdient haben. Und das war mit einem Punkt, wo wir sagten, Mensch, wir müssen noch mal, ja, erobern möchte ich nicht sagen. Erobern ist dummes Zeug. Aber ein bisschen die Kornkammer irgendwo da, die da vor der Nase liegt, auch ausnehmen. Schon, kann man schon sagen, ausnehmen.
Ich meine, nach wie vor, wir haben den Krieg angefangen und dafür gibt es keine Entschuldigung. Was mich aber am meisten empört heute, dass wir, die wir im Kriege waren und bei Machtübernahme von dem schönen Hitler, 12, 13, 14 Jahre alt war, verantwortlich gemacht werden für das, was geschehen ist. Wir konnten nicht. Wenn man an unsere Eltern rangeht, dann sage ich, da seid ihr richtig.
Meine Eltern waren nie Nazis. Mein Vater ist haarscharf vom KZ vorbeigegangen, weil er Schweizer Sender abhörte und Rom erzählte. Haarscharf. Und das wurde gerade noch im Dorf im letzten Moment niedergeschlagen von einem, weil sich im Dorf jeder kannte und sagte, ein Familienvater mit 8 Kindern schickt man nicht ins KZ. bin ja noch in die Schule gegangen, als der Krieg anfing. Wir sind aufgewachsen am flachen Land. Es gab kein Fernsehen, es gab kein Kino. Es gab überhaupt nichts als den ganzen Tag nur arbeiten. Damit wir abends die Milch hatten von Ziegen und die mussten versorgt werden, nicht das ganze Jahr über. Und die übrige Zeit war vielleicht eine Stunde Schulaufgaben zu machen. Da herauszukommen, einmal was anderes zu sehen oder gar ein fremdes Land, war ganz einfach mit 17 Jahren die Möglichkeit, ein Abenteuer zu erleben, nicht wahr? Ich habe ja nichts zu verlieren gehabt. Und sterben, weiß man nicht, was das ist.
Durch die Kinowochenschauen war ich begeistert für die Fliegerei und habe mich zur Fliegerhajut gemeldet und habe dort angefangen mit Segelfliegen. Als 14-Jähriger. Dass das natürlich politisch gezielt war, als militärische, vormilitärische Ausbildung, das ging mir später auf. Später hat sich dann ein Kamerad da von mir Genick gebrochen beim Segelfliegen. Und da bin ich dem Drängen meiner Mutter gefolgt und habe das aufgegeben und bin stattdessen zur Marinehajut gegangen und habe dort Seesport betrieben, Rudern in so einem Kutter, Seesportabzeichen gemacht und sowas, auch als Sport. Ja. Ich wurde nach einigen Erwägungen hin und her Werkzeugmacherlehrling im Flugmotorenbau. Und dort wurde es auch verlangt von den Lehrlingen, die mussten in der Fliegerhajut sein. Das verlangte der Lehrbetrieb. Es stellte sich dann heraus, dass ich sehr schweißige Hände hatte. Meine Hände waren immer nass. Und wir mussten mit Leichtmetallen arbeiten, das zum Teil mit Kupfervitriol beschichtet war. Und da waren von mir immer Flecke zu sehen. Und wir mussten ja auch Zeichnungen anfertigen. Und sodass der Betrieb mir riet, dass ich aus der Metallbranche ausscheiden würde. Und da bekam ich dann eine andere Lehrstelle in einem Berliner Rathaus als Verwaltungslehrling. Das hat mir gar nicht gefallen. Ich saß da in so einem kleinen Zimmer zwischen alten Leuten, die sich gar nicht um mich gekümmert haben. Die jungen Beamte waren Soldat. Die Alten machten deren Arbeit mit und konnten sich ja gar nicht um eine Ausbildung kümmern. Die Ausbildung haben sie der Berufsschule überlassen. Und die war mal recht langweilig. Die Verwaltungskunde, naja, schön, die war ganz interessant, aber das war der wenigste Unterricht. Sodass ich mich da nur gelangweilt habe und überhaupt nicht wohlgefühlt habe in der Lehre.
Aber dann kommt die nächste Bombe. Das heißt, Einberufung zum Reichsarbeitsdienst. Das war ja wieder ein Schock. Nun hatte man schon als Verkäufer eine Anstellung von 125 Mark pro Monat. Das war ja immer ein bisschen mehr als diese erste Jahr 28 Mark, zweite Jahr 35, sagte ich schon. Jetzt kriegte ich 125 Mark. Und meine Mutter war natürlich riesig froh. Aber nun kriege ich die Einberufung zum Reichsarbeitsdienst. Und das war ein halbes Jahr. Und das war bei Hülz, in Hülz bei Krefeld. So hieß dieser Ort. Und da musste man schuften und nicht schwedig. Spaten über, Spaten auf und mit Lied. Und das war das Verrückte. In die Sümpfe, da haben wir die Sümpfe trockengelegt für die Großgrundbesitzer. Wir kriegten zwar ein anständiges Essen, das muss ich dazu sagen. Aber es gab eine ganze Menge zu exerzieren. Das war das Schlimme. Ich habe gedacht, na gut, das Erben ist ja alles kein Problem. Aber dann gab es immer nachmittags 2-3 Stunden exerzieren. Wir wurden also vormilitärisch ausgebildet. So hieß das dann später, vormilitärische Ausbildung. Das bestand darin, dass man auf dem Kasernenhof hin und her gescheuter war auf dem Kasernenhof. Und da musste man hin und her rennen und sich in die Pfützen schmeißen. Beim schlimmsten Regen, man wurde pätschenass. Man musste immer dafür sorgen, dass am anderen Tag das alles wieder sauber war und trocken war. Da hatte man zu tun, abends zu schrubben. Und das war ja später in der Kaserne genau dasselbe. Aber im Hülz bei Krefeld war das auch der Fall. Wir hatten am Tage zwar mehr draußen zu tun und zu arbeiten, aber oft genug waren richtiger Militärdienst. Und da war es mal einmal so, dass wir so schikaniert wurden, wir mussten so über so eine Eskaladierbahn, hieß das, das war so eine Bahn, also ein Gerüst, über das man klettern musste, um auf der anderen Seite wieder runterzuspringen. Und da war das noch nicht eingetönt. Da kamen öfter Frauen und schrien die Wachmeister an, wie die heißen. Was fällt Ihnen ein? Schinden Sie nicht unsere Jungs so? Und die war erbost, ja, dass wir so geschunden wurden. Also die Zeit in Hülz bei Krefeld vergesse ich auch mein Leben lang nicht. Wir kriegten, das muss man sich auch anhören, 25 Pfennig pro Tag. Wie hieß das? Lohn nannte sich das. Sold. 25 Pfennig Sold pro Tag. Das waren in 10 Tagen 2,50 Mark. Ich habe meine 2,50 Mark nicht einen Pfennig davon für mich ausgegeben. Ich blieb immer in der zweiten Kaserne. In der Kaserne schrieb höchstens Briefe. Und die 2,50 Mark habe ich meiner Mutter jedes Mal geschickt, damit sie etwas davon mit hatte.
Ich will nur sagen, dass diese Arbeitsdienstzeit für mich fast unerträglich war, weil diese Leute dort, fast hätte ich gesagt, Untermenschen sind. Es hieß grundsätzlich samstags Abiturienten und Studenten rechts raus, Toilette schrubben, oft mit der Zahnbürste. Ich fand diese Zeit als die schlimmste meines Lebens. Schlimmer als die Kriegshandlungen, obwohl ich 7-mal verwundet wurde. Dann kam, während ich im Arbeitsdienst war, am 27. August die Mobilmachung. Ich wurde nachts aus dem Bett geholt, musste in die Schreibstube und da wurden unsere sämtlichen Ausweise und Karteikarten umgeschrieben und wir waren von diesem Moment an nicht mehr Arbeitsdienstleute, sondern Mitglieder der Wehrmacht.
War man gerade 16 vorbei, da kam ich zur Musterung in der Pharussäle in Berlin und wir standen da in Adamskostüm im Kreis. Alle die gemustert werden sollten, Freiwillige und Gezogene, das war uninteressant, ja, die waren nicht danach ausgewählt. Und wir mussten dann für die Untersuchung Wasser lassen. Einer konnte es nicht, da mussten wir uns um ihn rumstellen und wie es mal ganz früher nach meines Vaters erzählen, bei der Kavallerie üblich war, mussten wir so pfeifen. Er sagte, das hat denn die Pferde entlastet, hat er mir mal erzählt. Mussten wir so pfeifen, damit der eine Rekrutenanwärter da sein Wasser lassen konnte. Das war natürlich ein ulkiges Bild, was ich noch in Erinnerung habe. Und dann wurde der Arzt, der uns gemustert hat, abgerufen und beauftragte einen Sanitäter, die Urinkontrolle weiterzumachen. Und der hat das verkürzt. Da haben wir einen 10 Mann in einen Eimer gemacht, das hat er umgerührt. So eine Ampulle voll, ja, über eine Flamme gehalten, nur sich kein Niederschlag gezeigt hat, waren wir alle 10 insoweit kriegsverwendungsfähig.
Naja, als junger Leutnant habe ich auf eigenen Wunsch mich nach Landshut versetzen lassen und habe da Rekruten ausgebildet, also nun ganz junge Leute, die reinkamen und eben Soldaten werden sollten. Das dauerte jeweils ein halbes Jahr und hat einen voll in Anspruch genommen. Man war ja nicht allein, man hatte dann also nun etwa ein Dutzend Unteroffiziere noch unter sich, die einem dabei geholfen haben und da mussten die eben schießen lernen und marschieren lernen und denen hat man dann Unterricht über den bösen Feind gegeben und ich hatte Spaß an den jungen Leuten und habe mich mit denen, glaube ich, auch also nun normalerweise also ganz gut vertragen. Habe dann also nun beim zweiten Versuch doch einiges geändert, was mir nicht gefallen hat. Gerade was also Schikanen und zu weitgehende disziplinäre Sachen anlangt.
habe ich so ein bisschen, was man heute innere Führung nennt, ja, ein bisschen innere Führung probiert und bin da ziemlich einzeln dagestanden, aber hatte Erfolg damit.
Unser Ausbilder war ein Oberfeldwebel, Max Päge. Dieser Oberfeldwebel, Max Päge, war ein ausgesprochener Sadist. Also ein Zwölfender, der einen Spaß dran hatte, uns junge Menschen zur Sau zu machen. Das drückte sich so aus, dass wenn er frühmorgens auf den Kasernenhof kam, auf dem wir angetreten waren, er hatte meistens schlechte Nächte, denn er soff im Soldatenheim wie ein Loch. Dass wir also kaum angetreten schon im Dreck lagen, ohne jeden Grund. Und dann ging es hinaus ins Gelände zu einer sehr harten Ausbildung. Mittag zum Einrücken in der Kaserne wurde die Zeit so knapp bemessen, dass wir die 5 oder 6 Kilometer im Laufschritt zurücklegen mussten. Und zwar teilweise mit Stahlhelm und Gasmaske. Es war dann so, dass nur ein Teil des Zuges rechtzeitig zum Mittagessen da war. Der Rest taumelte oder schleppte sich mit letzter Kraft in die Kaserne, wenn schon zum Nachmittagsdienst angetreten wurde. Es war ja alles auf einer Stufe, die, ich möchte mal das Wort jetzt anwenden, unmenschlich.
Und auf die hätten am liebsten, naja, man konnte es ja nicht, da herrscht ja Ordnung, Disziplin. Und wenn der mir aber nicht das beigebracht hätte und die Zähigkeit, die man dann körperlich erreichte, hätte ich manche Situation in schwierigen Lagen, glaube ich, nicht überlebt. Und da bin ich dem Kerl eigentlich richtig dankbar.
Ich kann mich erinnern, wir waren also irgendwo im Gelände draußen und da mussten wir also mit der aufgesetzten Gasmaske, mussten wir robben, also auf den Ellbogen. Und ich habe auf einmal keine Luft mehr bekommen und ich bin liegen geblieben. Und der Zugführer, der uns da schikaniert hat, der hat mich angebrüllt, also weiter und weiter. Und ich habe die Gasmaske runtergerissen und habe gesagt, ich mach nicht mehr. Und der hat also dann mit dem Fuß am Stahlhelm geschlagen und natürlich der Kopf hat gedröhnt. Und ich habe so eine Wut gehabt, ich musste mich so beherrschen. Ich habe fast das Gewehr so quer in der Hand gehabt und habe gedacht, das schlage ich jetzt dem, weiß ich, über die Beine oder springe ich auf und schlage ihm am Schädel oder was. Und da haben wir gesagt, na, du, das darfst nicht machen, nicht? Also, das geht nicht.
Ich hatte schon nach einigen Wochen einen schweren Streit mit einem Stubengefreiten. Die Stubengefreiten hatten damals die Aufsicht über die Gruppen, die Unteroffiziere wohnten ja extra. Und dieser Mensch war so gemein, wenn er abends aus der Kantine kam und einen getrunken hatte, dass er also dann die Schränke ausräumte und alles auf den Boden warf und so weiter und uns also quälte, um uns hart zu machen, wie er sagte. Und eines Abends haben wir uns das nicht mehr gefallen lassen und haben uns gerecht, möchte ich mal sagen. Ich möchte nicht sagen, was es war. Jedenfalls wurde ich als Redelsführer zum Kompaniechef bestellt und mir wurde die alternative Disziplinarstrafe oder zu einer Freiwilligmeldung zum Feldtruppenteil. Und ich meldete mich dann natürlich raus, um dieser unerträglichen Atmosphäre in der Kaserne zu entgehen. Also kam ich noch mit einigen anderen nach Polen, und zwar nach Neusandec. Das liegt südöstlich von Krakau. Wir sahen dort das erste Mal ein jüdisches Ghetto. Wir wurden ja dort weiter als Rekruten ausgebildet, beim Feldtruppenteil, ein Rekrutenzug. Wenn wir morgens ausgerückt sind mit Gesang durch Neusandec, das war eine Stadt auf vielleicht 20.000 Einwohner. Also eine kleine polnische Stadt, die in Galizien liegt, also das war vor dem Ersten Weltkrieg mal österreichisch. Und in einer Ecke war abgeteilt durch Mauern das jüdische Ghetto. Die Juden durften aber damals noch, 1940 war das eben, im Herbst, sich auch sonst noch in der Stadt bewegen, hatten also noch teilweise sogar Geschäfte. Und wir sahen sie auf den Straßen. Sie mussten sich ja durch einen gelben Stern kennzeichnen und auch an ihrer Kleidung waren die zu erkennen. Da habe ich es also mehrere Mal erlebt, wenn wir den also mit Gesang hinausfogen und unsere Feldwebel und Unteroffiziere gingen an der Seite auf dem Bürgersteig, wenn ihm dann ein Jude entgegenkam, der ihm nicht passte, dass ihn also nicht nur kräftig beiseite stupsen, sondern ihn sogar schlugen. Und dass also wir damals schon Angst und Schrecken verbreiteten. Ich war damals 19 Jahre. 19 Jahre und wusste nichts und begriff nichts. Wir alle begriffen nichts. Ich erinnere mich nicht jemals Zweifel an irgendetwas zu hören, was uns befohlen würde und worauf wir ausgebildet wurden. Es gab, ich weiß nicht, es war alles so in einem dumpfen Leben. Ich weiß es heute, man kann es heute nicht mehr beschreiben, obwohl ich mich noch an die Gesichter, an die Stadt, ja, an den Duft dieser Stadt erinnere.